House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens mit Sandra von Sapienski. Hallo Stefanie, ich finde das sehr schön, dass du heute dir Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist immer viel beschäftigt und hast gerade wirklich viel zu tun. Ich bin gerade kurz abgelenkt, weil hier eine riesige Taube vor meinem Fenster direkt irgendwie gelandet ist. Und freue mich, dass wir heute ein bisschen quatschen können über dich und wie du zu den Yoga Sutras gefunden hast, die ja deine große Leidenschaft sind, über einen Begriff, den du geformt hast, den ich total liebe, Prakriti Power. Prakriti Power. Du musst T-Shirts von geben.
PP.
Und vielleicht können wir auch nochmal Katzbrui.
Katzbrui. Katzbrui finde ich, muss mit dazu.
Wir verraten aber noch nicht, worum es geht. Wir lassen das Geheimnis nochmal ein bisschen offen. Zunächst einmal
ein großes Geheimnis.
Konnten wir schon im Vorgespräch feststellen, dass wir total vergessen haben, wie wir uns genau kennengelernt haben. Was ganz schön ist, weil es damit verbunden ist, dass man das Gefühl hat, dass man sich schon ewig kennt.
So ist es. Aber ich weiß es wirklich nicht mehr.
Ich weiß es, ich kann es auch nicht mehr genau rekonstruieren. Ich weiß aber, dass ich alle die Sachen, die du machst, total cool finde. Also du hast deine Kurse zu den Yoga Sutras, du interpretierst das aus wirklich weiblicher Sicht und bringst da nochmal einen ganz neuen Flavor so mit rein. Du hast Bücher oder ein Buch?
Drei Bücher
geschrieben.
Bücher, wobei bei einem nur Ghostwriting und...
Ah, da dürfen wir natürlich nicht sagen, für wen du ghostgewritet hast.
Doch, das darf ich sagen, weil ich stehe auch hinten drin. Ich darf ja, das ist, also dafür darf ich sagen, weil ich offiziell hinten genannt werde als Autor, Mitautorin, aber mir wurde der Content geliefert und ich musste nur Text draus machen.
Ach so, interessant.
Die Yoga-Welten, ja, über die Chakren.
Wer hat das geschrieben?
Die Gabi Henseler aus München, eine Yoga-Lehrerin.
Kenne ich nicht. Und ich glaub, das ist ja gekommen, weil du aus dem Journalismus kommst.
Genau, weil ich aus dem Journalismus komme und...
Erzähl mal, wie war das denn eigentlich? Wofür, welche Zeitschriften hattest du geschrieben? Für welche Magazine? Also, das war ja wahrscheinlich ein ganz anderes Leben als das, was du jetzt führst, oder?
Ein völlig anderes Leben. Komplett anderes Leben. Tatsächlich, also so eine 100, ich weiß nicht, 103, ne, da wäre ich ja wieder ins 360, wäre ich wieder da, wo ich bin.
Dann wärst also du 180.
ich habe angefangen bei der Abendzeitung in München als Volontärin und war da lange dann im Politikbereich sogar und bin dann der Liebe wegen nach Nürnberg. Die Stadt fand ich schön, die Liebe hat nicht lang gehalten. Mhm. Und dann war ich gelangweilt und dachte, wie kommst du jetzt da weiter, journalistisch? Und dann bin ich bei einer Frauenzeitschrift gelandet, obwohl ich nie zu einer Frauenzeitschrift wollte, weil ich das immer irgendwie ein bisschen doof alles fand.
Warum fandest du das doof?
Ach, immer so dieses Reduzieren auf diese Frauenbilder mochte ich nicht. Mhm. Dieses, du musst einfach nur hübsch aussehen und dann passt schon alles. Und also dieses Bild, das vermittelt wurde. Und dann hatte ich mich aber, weil die in Nürnberg die Berufschancen halt echt mau waren, dann dachte, okay, München ist schon besser und hatte mich beworben erst bei der Glamour. Und die Stelle war dann aber nicht frei und dann wurde ich gefragt, ob ich zur Joy kommen möchte für Musik, Film und People. Und das fand ich super, weil tatsächlich, ich wollte Journalistin werden, ursprünglich, um Nena kennenzulernen.
Und hat das geklappt? Hast
ja, du mal Nena geklappt. Ja, ich habe dann Nena wirklich interviewt und damit war es eigentlich gut.
Also, Mic drop.
Genau, das war's. Ziel erreicht. Nein, und das war natürlich ein tolles Leben, so bei der Joy, da, ich weiß nicht, alle Filme vorab sehen zu können, Musik vorher hören zu können, auf Konzerte gehen zu können, Leute wie Matthew McConaughey interviewen zu können oder Charlize Theron war das damals.
Die habe ich auch mal erlebt, die fand ich richtig cool. Die hat ja eine ganz tiefe Stimme, ne? Und einen ganz trockenen Humor.
Total.
Und die sieht ja eigentlich ein bisschen aus wie, also die hat ja total breite Schultern, ne?
Ja.
Ist ja so richtig, also fast männlich. Also dieses wahnsinnig schöne Gesicht. Und aber ich liebe sie. Ich finde, dass sie ganz viel so in ihren Spannungsfeldern einfach eine unfassbare Ausstrahlung hat. Und auch
unglaublich.
Also sie war auch unglaublich lustig einfach.
Ja, das ist sie auch noch mit dazu. Aber Matthew Conaughey auch, der ist auch unglaublich.
Ja. Den hätte ich auch gerne mal.
Ja, ich weiß überhaupt nicht, was ich ihn interviewen sollte. Wir haben dann übers Campen und Grillen geredet. Mein Chef war total sauer. Weil es nicht das Interview war, das es sich erhofft hatte. Und, aber war gut. Nein, das war ein schönes Leben. Das war
toll. Hattest du einen Interviewpartner oder Interviewpartnerin, wo du mal richtig nervös warst?
Ich denke bei allen, tatsächlich bei allen.
Ja.
Also ja, doch, doch, doch. Weil du weißt einfach, also was ich immer. Zum einen bei den Englischsprachen oder bei diesen, klar, wenn du dann solche Hollywood-Größen hast erstmal, denkst du, oh Gott, was frage ich die, was mache ich, klappt das mit, also diese ganz normale Nervosität. Aber doch, also ich glaube, was bei mir auch immer da war, das war diese Frage, also einerseits wirst du aufgefordert, natürlich von den Zeitungen, von deiner Redaktion, frag dieses, frag jenes, geh da wirklich tief rein ins Privatleben, weil das ist das, was die Leute hören wollen. Und dann war bei mir immer so dieses, aber wenn die nichts erzählen wollen, das möchte ich eigentlich ganz gern akzeptieren und respektieren.
Also das ist lustig, weil das wäre genau die Frage gewesen, weil ich ja häufiger schon auf der anderen Seite als PR-Frau dann daneben stand und dann beim Privatleben Fragen dann immer reingrätschen musste, ne?
Ja.
Und ich, man merkt das ja vielen Redakteuren auch an, dass es denen total unangenehm ist, das zu fragen. Und wie du damit umgegangen bist, das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Und dann hast du es dann einfach nicht gefragt und hast dann.
Teilweise habe ich es nicht gefragt oder habe dann in der Redaktion gesagt, die wollten nichts dazu sagen.
Ja.
Oder einfach geguckt, wie weit kann man gehen, was ist jetzt angenehm noch, wo du es merkst ja, wenn du mit jemand redest, wie weit. Also die Profis, also die Amerikaner, die sind ja Profis.
Die sind total Profis, ja.
Also die erzählen dir irgendwas, ob es jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber die. Aber die entertainen, die wissen, wie man das macht und wie man entertainen muss und wie man Content kriegt, den man dann in der Redaktion abliefern kann, wo man irgendwas rausholen kann und sagt, das ist das Einzigartige, was wir bekommen haben und irgendjemand anderer hat was anderes bekommen. Und dann fand die Deutschen schwieriger, weil die das nicht so können. Und
die kreieren auch so einen Nimbus um sich herum, das ist immer eher Art. Das ist immer eher
cool. Ja, genau. Und wo dann hinterher auch also mit manchen dann wirklich um Kommas gestritten wurde, habe ich so nicht gesagt. Das hast du hier doch auf der Aufnahme, habe ich dir doch, das hast du doch gesagt. Das war doch, nein, das möchte ich jetzt doch nicht mehr so haben. Und denkst, okay, und dann kommt mit Anwalt und alles. Und da sind die Amerikaner entspannter. Und das macht mehr Spaß. Und die Deutschen fand ich immer ein bisschen, ich sag, mach doch mal ein bisschen locker, erzähl halt irgendwas.
Ja, weißt du, was ich mich auch gefragt habe? Also man hat das ja immer noch, ne, bei den Frauen, gerade bei den Frauenzeitschriften oder bei den Klatschzeitschriften, dass es immer um das Private geht. Und manchmal frage ich mich, ob sie die Leute auch, oder ob das meine Bubble ist, ob sie die Menschen nicht einfach total falsch einschätzen. Weil ich persönlich fände spannend zu wissen, was Matthew McConaughey über Bio und Camping denkt. Und
total. Ja? Aber das
oder so allgemeine Ansichten zum Leben. Ich hatte mal ein Interview mit Florian David Fitz gemacht und das war 0,0 privat. Sondern es ging um das, was wir wirklich brauchen, ja, und was elementar im Leben ist. Und das fand ich mega spannend. Und ich glaube, da unterschätzen die vielleicht auch ihre Leserinnen und Leser. Und was mich richtig ankotzt, ja, wobei ich ja selber in dem Bereich arbeite, ich habe ja immer noch meine PR-Agentur, aber dann denke ich immer, ey, wir sind ist es das Jahr 2020 und ihr fragt ernsthaft die Frau immer noch, und wie ist es mit Heirat und mit Kindern bekommen?
Ja, fürchterlich, fürchterlich.
Da denkt man, da geht's noch. Das ist so. Ja. Das ist wirklich immer noch so aktuell, ja, und dann, und auch, dass Frauen immer als, das habe ich in einer, ich glaube, ich habe es in, nee, ist auch egal, in welcher Zeitschrift ich es gelesen habe, auf jeden Fall in einem People-Magazin, da stand ernsthaft Reese Witherspoon, in Klammern, Ex-Frau von Ryan Phillippe, wo man denkt, who the fuck is Ryan Phillippe? Ja, interessiert doch gar keine Sau mehr. Nee, der Typ hat es einfach nicht geschafft und seine Ex-Frau hat es geschafft, ja.
Genau,
da muss man den Ex-Mann, das ist die Definition. Mhm. Und das ist so schade, weil das war mal ein Magazin, da, als das gestartet ist, war es richtig cool. Und jetzt stehen da solche Sachen drin. Und dann, da denke ich immer, das ist doch wirklich nicht das Bild, was wir weitergeben möchten, oder? Darf man wirklich mal umdenken.
Total, aber das war auch immer ein Grund, warum ich es wirklich schwierig fand. Also wo ich war froh, dass ich in diesem Musik- und Filmbereich war, wo ich also nicht in diesen Hardcore-Bereich der Frauenzeitschrift eintreten musste, indem ich ein Bild kreiere nach außen, das ja der Realität nicht entspricht. Aber die Prämisse, die unser damaliger Chef uns vorgegeben hat, Tenor muss sein, wie kriege ich ihn, wie halte ich ihn, wie mache ich ihn abhängig von mir?
Aber interessant, ne, dass das auch ein Mann dann entsprechend vorgibt. Ne?
Genau, und dann gab es ja auch immer Leserinnen-Umfragen, was wollt ihr im Thema im Heft haben, was interessiert euch? Das war ihm völlig egal. Mhm. Das lügen, die lügen. Das stimmt so nicht. Die wollen diese Themen haben, die wollen diese 6 Themen haben. Und dann haben aber die Frauen immer gesagt, es ist uns zu hart, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht so. Wir wollen diese Themen nicht so aufbereitet haben. Wir wollen, da finden wir eklig. Zum Teil, weil also absurd. Also nein, die lügen. Die wollen das. Und das fand ich, und auch so, weißt du, dieses Frauenbild, auch wie der Körper aussehen muss. Und dann wurde, also was in der Zeitschrift auch, also was ich auch echt grenzwertig fand, dass dann auch dieser, sich dieses lustig machen über das Promis, also ihre schrecklichen Figuren, unretuschiert. Und da wurde sich dann seitenweise...
Oh, ja, da gibt es ja ganz viele Zeitschriften auch jetzt auf dem Markt. Und ja, das ist ja, also früher habe ich das auch gelesen. Mittlerweile mache ich das nicht mehr. Und die arbeiten dann ja auch ganz viel mit Alliteration, Katastrophenknie beispielsweise.
Genau.
Oder das finde ich so schlimm. Da gibt es auch ein ganz, ganz cooles Video von Caroline Kebekus zu, die sagt dann, Knie, ernsthaft, lass uns doch wenigstens unsere Knie. Ja, das ist, das bedient echt so die niedersten Mechanismen, ne? Mhm. Ich habe das früher, hast du dir das nie angeguckt? Früher habe ich mir das angeguckt und das hat mir so eine, und ich glaube, dass je mehr du zufriedener mit dir selber bist, desto weniger hast du das. Aber früher, als ich eben nicht so zufrieden war und nicht so fein mit mir oder rund mit mir, hat mir das eine ganz komische Befriedigung gegeben, zu sehen, ah, Kim Kardashian hat auch richtig Zellulite.
Ja, natürlich, natürlich guckst du da. Und auch, genau, guckst und denkst, naja, ist ja auch nicht alles ganz perfekt bei denen. Und dann bist du da so ein bisschen erleichtert. Mhm. Und denkst, okay, muss ich ja auch nicht. Und doch. Das schon, aber wo ich auch gemerkt habe, aber es ist auch so ein unterschwelliges immer, du musst auch noch so gut sein. Du bist noch nicht perfekt. Du bist noch nicht gut genug.
Hat das was mit dir gemacht? Hat das dich irgendwie zweifeln lassen? Oder
ja,
warst du in dir so gefestigt, dass sich das nicht tangiert hat? Du hast es gemerkt, dass aber nichts, keine Auswirkungen.
Nee, würde ich nicht sagen, dass ich so gefestigt war. Nee, sondern das macht ja, und das sickert ja die ganze Zeit so in einen rein und dieses Unterschwellige. Und du musst, also dann auch, du musst dieses, auch dieser Konsum, du musst diese Klamotten, du musst diese Marken haben, du musst jenes haben, um mithalten zu können, um gut zu sein, um zu passen. Und das ist so, ja, schon so unterschwellig war es da. Und dann hast du natürlich die ganzen schönen Kolleginnen um dich herum, denen es genauso ging. Also war so ein Wettstreit, wer hat die noch besseren Sachen an, unbewusst, würde ich sagen. Wir sahen auch alle gut gekleidet aus, kein Vergleich zu jetzt hier auf dem Land. Wenn man jetzt immer Yoga macht, dann kann man ja ganz ungestraft mit den Leggings rumlaufen.
Ja.
Das ist, und ich glaube, als ich aufgehört habe, erstens für eine Frauenzeitschrift zu arbeiten und dann auch gar nicht mehr Frauenzeitschriften zu lesen, ist es mir besser gegangen.
Und ich habe die früher auch super intensiv gelesen und es gab auch ganz tolles Allegra zum Beispiel, fand ich großartig.
Ja, es gibt auch
gute. Und da sind ja so ein paar wahnsinnige Autoren rausgekommen, ne? Sabine Berg, Suse Karloff, Karot und so. Ne? Das sind halt Frauen, die mich echt so begleitet haben auch und die mich total inspiriert hatten. Oder jetzt Emotion finde ich auch noch ganz gut. Aber tatsächlich ist auch mein Interesse an Frauen. Ich gucke es immer wieder, weil ich ja natürlich auch mich beruflich damit beschäftige in der PR. Mhm. Aber ich merke auch, dass mich die Themen einfach nicht mehr so catchen. Ich merke aber auch, dass es so langsam zart sich ändert. Ne? Es gibt schon Zeitschriften, die dann andere Wege einschlagen. Wieso hast du dann aufgehört? Wie kam das?
Weil ich ein Kind bekommen habe. Mhm. Weil ich schwanger wurde mit meiner Tochter und mein heutiger Ehemann, der auch der Vater meiner Tochter ist und auch meines Sohnes, nicht nach München. Ich wäre gerne in München geblieben und hatte ja auch die felsenfeste Überzeugung, dass das easy zu handhaben sein wird mit Kind. Also ich war wirklich überzeugt, dass ich nach der Geburt, vermutlich am ersten, zweiten Tag nach der Geburt, mit dem Kind in die Redaktion gehe und weiterarbeite.
Logisch.
Ja, doch, natürlich. Und dass ich das ähnlich, und ich habe doch kein Problem gesehen, weil die anderen haben ihre Hunde mitgebracht. Warum soll ich nicht mein Kind mitbringen?
Das ist fast das Gleiche.
Es ist fast das Gleiche. Also, ich meine, ist ja alles rosa-rot, wird einem ja so gesagt. Ist alles easy zu handhaben. Und wie gesagt, mein Ehemann wollte nicht nach München. Und hat gemeint, du kannst aber gerne alleine in München sein mit dem Kind. Nur das ist jetzt auch nicht so die 1A-Lösung, also allein mit Betreuung und allem. Also es wäre finanziell dann auch irgendwann mal fragwürdig gewesen. Und auch so zu sagen, möchte ich jetzt ein Kind allein erziehen oder wenn die Möglichkeit da ist, dass man vielleicht zu zweit erziehen könnte, ist es nicht besser. Und dann bin ich aufs Land gezogen. Nach Hause. Und also am Anfang habe ich tatsächlich noch beides gemacht. Also ich habe von zu Hause, also hier die ersten 3 Jahre freiberuflich oder Mutterschaftsding, keine Ahnung, wie das damals hieß, noch gearbeitet. Fand ich aber sehr stressig, wenn du dann immer wieder, weil es Zoom und sowas in der Art noch nicht gab. Also heute wäre es definitiv einfacher. Aber damals musstest du, ich hatte einen sehr strengen Chef, der wollte also auch für 5 Minuten Besprechungen, dass man ins Büro
kommt. Ach, Wahnsinn.
Und das wären halt 160 Kilometer, also hin und zurück jedes Mal zum Fahren. Und es ist anstrengend.
Als ich angefangen habe zu arbeiten, hatten wir sogar als ich angefangen hatte zu arbeiten, da haben wir Textkorrekturen per Fax bekommen. Das fühle ich mich immer besonders alt, wenn ich mir das bewusst mache. Das war in meinem allerersten Praktikum. Faxkorrektur.
Ist sehr schön. Wunderbar, ja.
Wurden gerade E-Mails für alle eingeführt. Naja, entschuldige bitte, aber gut, also das ist nur, das ist mir nur noch parallel eingefallen. Also dein Chef wollte für das so für 5 Minuten und das ging dann natürlich auf Dauer logischerweise nicht.
Das geht dann irgendwann nicht mehr und dann natürlich auch, ich weiß nicht, irgendwie irgendwo die ganze Redaktion, mir war es zu stressig, ich wollte das auch irgendwie alles nicht mehr. Wäre ich nicht schwanger geworden, ich war eh auf dem Sprung. Also ich wäre gerne wieder zu einer Tageszeitung gegangen, also eher doch wieder in den politischeren Bereich rein, weil da war ich ein Jahr lang und fand das irgendwie doch spannender.
Und hattest du in der Zeit in München auch schon Yoga gemacht oder kam das erst später in dein Leben?
Es kam, also ich hatte Berührung mit Yoga. Weil meine ganzen Kolleginnen Yoga entdeckt hatten, ich glaube, die waren alle bei der Gabi Bosic.
Die ich sehr liebe.
Die eigentlich auch.
Die ist Gabi, falls du das hörst.
Ja, wir lieben dich.
Wir lieben dich.
Ja. Und waren also alle bei Chivamukti und kamen dann immer alle ganz beseelt zurück und haben gesagt, oh, es war so schön und sie mussten aber so weinen. Ich dachte, oh Gott, da möchte ich nicht hin. Ich möchte nicht Gruppen weinen. Das ist nicht meine Form. Und war nicht so. Und dann, nachdem ich aber schwanger war und der nicht mehr um die Häuser ziehen konnte, was so meine Abendbeschäftigung war, durch die Kneipen und auf irgendwelchen Partys zu sein und ein ungesundes Leben zu führen, aber lustig, hat eine Kollegin gefragt, ob ich nicht mit in den Schwangeren-Yoga gehen möchte. Und dann, mach mal halt das mal. Das ist ja was anderes, kann ich jetzt ja auch gerade nicht machen. Und das war so berührend, diese erste Begegnung. Und das war ja wirklich nur ein bisschen drehen, ein bisschen atmen. Und das war das Gefühl, was da war, war so innere Heiterkeit. Und das war richtig schön. Und war so unerwartet. Das war wirklich so, was war denn das, das wirklich so eine ganze Woche gehalten hat. Und dann habe ich diesen Kurs fertig gemacht und habe dann hier auf dem Land dann gedacht, da mache ich jetzt weiter hier mit Yoga, mit richtigem Yoga und habe mir dann so gefragt, wer hier denn auf dem Land ein Top-Yoga-Lehrer ist und dachte natürlich an die Münchner, sowas top wie Münchner gerade, charismatisch und schick aussehend, dass man so ein Bild im Kopf hat. Und dann haben sie mir jemanden empfohlen, der ganz charismatisch sei und ich war natürlich ganz aufgeregt für diese erste Stunde, was ziehe ich an, wie sehe ich aus, also geprägt und auch noch von meiner Frau. Genau, wie style ich mich und kam da also völlig aufgemöbelt dort an, aufgebrezelt und dann saßen sie alle auf ihren Schafsfellmantel und der Lehrer hatte so eine völlig verbeulte Jogginghose an. Und es war so eine coole Stunde. Das war, also der hat gleich mit Philosophie angefangen und mit Yoga und das hat mich total gecatcht. Das war so wie ein, da bist du ja. Und das war so, als ob ein Stein ins Wasser fällt und das ist so Wellen geschlagen. Und ich glaube, diese Wellen haben bestimmt 2 Jahre einfach nur so aufgewirbelt und mich total beschäftigt. Und das war so, ab dem Moment war klar, ich bin mit was in Kontakt, mir wird nicht mehr langweilig werden. Ich habe was gefunden, mit dem ich mich beschäftigen kann für den Rest meines Lebens. Und das fand ich, aber ich war total verwirrt am Anfang, habe echt gebrannt dafür.
Also und direkt nach der ersten Yogastunde dann da auf dem Land?
Ja. Und er hat lustigerweise, er hat kein Patanjali gemacht, sondern ich würde sagen, jetzt im Nachhinein, was tibetischer Buddhismus, Tantra-Elemente. Ja, ne? Genau. Ja. Und da war ich dann 3-mal die Woche.
Ja. Soll ich dir verraten, was ich in meiner ersten Vinyasa-Stunde anhatte?
Ja.
Ich hatte fast nichts an. Ich habe vorher Bikram-Yoga gemacht.
Das ist alles so.
Da schwitzt man mit Sau, wie Sau, ergo hat man wenig an. Ja, es ist Yoga oder Asana bei 40 Grad. Und weil es musste ja immer hart sein bei mir, ne? Richtig hart. Und dann hatte ich halt so ein ganz winzig kleines Lycra-Hotpants-Ding und so einen winzigen Sport-BH. Und so bin ich ins Power-Yoga-Studio reinmarschiert. Man hat mich gewundert, warum die mich so anstarren. Weißt du, wie viel der Po halb aus, halb aus der Hose. Und dachte aber, so geht man zum Yoga. Ganz klar war das für mich. Ja,
ja,
natürlich. Fand das ein bisschen albern, so mit dem Ohmsägen. Dachte ich so, das ist ja komisch. Ja, na gut, also da habe ich dann das Kichern dann so unterdrückt und habe dann in meinem echt mega knappen Outfit, ich hatte ja auch dann hinterher Kubi und Dirk von Power Yoga Germany, bei denen ich die erste Stunde dann hatte, interviewt und da meinte, ja Sandra, ich kann mich sogar noch an mich erinnern und dachte, naja, wagemutiges Outfit, aber na gut, lassen wir mal alle so sein. Für mich war klar, dass man halt so aussieht, naja. Da muss ich noch dran. Aber ich bin denen total dankbar, weil das letztendlich, von da aus ging es dann auch weiter. Ne? Und dann bin ich dann in ein Studio auch auf dem Land gegangen und da hat es mich dann auch voll gecatcht. Und da beim Satya Loga hatte ich dann auch meine erste Ausbildung gemacht. Mhm. Ja. Und das war auch der Talk vorher. Es war, und diese Berührung, damit kann ich total verbinden, was du gesagt hast, dieses Ankommen. Und hattest du dann auch eine Krise? Weil bei mir war es dann auch eine richtig elementare Krise in meinem Leben, wo ich dann richtig dahin gefunden habe, wo ich gemerkt habe, so Mathe, das ist der Sturm, das ist das Auge des Sturms, wo es dann aber eben auch ganz still wird und wo man dann einmal zur Ruhe kommen kann, wo alles mal so ausgeblendet ist. Oder wie war das bei dir, wo es dann
also ich
ganz
glaub,
ernsthaft
wurde? Yoga, ich glaube, das hat erstmal die Krise, also das Feuer, das ich für Yoga entwickelt habe, würde ich sagen, hat erstmal die Krise ausgelöst, weil ich völlig zu sehr gebrannt habe. Nur noch, wie gesagt, 3-mal die Woche dorthin und gab nur noch das und ich glaube, am Anfang habe ich mir einfach viel zu viel Wissen, viel zu viel aufgeladen, um das überhaupt verarbeiten zu können. Das ist immer noch mehr auf diese Unruhe drauf gekommen und ich glaube, erst mit der Ausbildung dann, wo ich gemerkt habe, also es hat mein Leben schon ziemlich gedreht, was es mir geholfen hat, zu akzeptieren, dieses neue Leben hier, dieses Weg aus diesem Alten, aus dieser Großstadt hier, mich hier anzukommen. Aber es war schon immer so dieses auf der Matte zu sein oder zu atmen, mit dem Atmen in Berührung zu kommen, mit diesen Texten in Berührung zu kommen. So, wo die Ruhe wieder kam. Ich sage, ich bin angekommen, da ist es gut, das hält mich. Das auch dann, als das zweite Kind kam, so durch diese ganzen anstrengenden Phasen dann auf der Matte war immer so, okay, gib dir die Kraft weiterzumachen und nicht völlig irre zu werden, nur semi-irre.
Und Gott sei Dank aber ein bisschen irre, weil sonst wäre das nicht so lustig.
Ja.
Und wir haben, also um Katzbrühe vielleicht einmal aufzulösen, wir haben nämlich, als ich bei Stefanie unterrichten durfte, mit einem Workshop da sein durfte, hatten wir ein Abendessen in Katzbrühe, ein Dorf bei hier in der Ecke. Und auf der Speisekarte, das ist, wenn man es so erzählt, überhaupt nicht so witzig, ja?
Nein, ist nicht lustig, aber es ist
stand
lustig.
Stand dann nur die Genese des Wortes Katzbrühe und dann stand sehr bedeutungsschwanger dort beschrieben, dass Katzbrühe höchstwahrscheinlich, unter aller Voraussicht,
Trommel,
vom Wort Katze abstimmt. Darum haben wir uns so tot gelacht. Stefanie meinte dann, sie hätte auf Hund getippt. Und seitdem ist das unser Running Gag. Und sobald wir Katzbrühe auch nur ansatzweise erwähnen, brechen wir beide ein hysterisches Gelächter auf.
Und es war ja vor allem auch so ein Tag, ich meine, es war Nebel des Grauens außenrum, oder? Man hat ja eigentlich auch gar nichts gesehen.
Ja, genau. Das stimmt. Wir sind im absoluten Nebel dahin gefahren. Und aber es ist, man sieht halt, was daraus erwachsen ist, nämlich ein eigenes Studio, du machst deine eigenen Ausbildung, du hast zwei eigene Bücher geschrieben, ein Ghostwriting-Buch Und über das Thema des Nicht-Irre-Werdens, das war ja auch das Thema des letzten Buches, wie du die Yoga-Sutras für dich genutzt hast, um im Familienalltag zu bestehen. Kannst du dazu noch so ein paar Sätze? Oder was wären so deine lass uns mal in Lifehacks denken, ja.
Was muss ich tun?
Was wären die drei Lifehacks, die du absolut jedem dann an die Hand geben kannst? Aus dem Buch.
Aus diesem Buch. Aus diesem Buch. Alle wollen sich gut fühlen. Also ist in Bezug auf Verständnis für sich, für die Kinder. Wir wollen uns alle gut fühlen. Jeder greift nach dem Mittel, das er kennt. Für die einen ist es Schreien, für die anderen ist es auch Schreien. Aber jeder hat so seine Methode, weil wir es nicht anders wissen, wenn wir mehr Ruhe wollen. Also das erstmal zu akzeptieren, wir wollen uns alle gut fühlen, das lässt uns irgendwie sehr komisch handeln. Wenn wir ins Gleichgewicht kommen möchten, müssen wir wissen, warum wir handeln, wie wir handeln, was der Grund ist. Also diese Suche nach dem guten Gefühl letztlich, wir wollen uns gut fühlen, wir wollen im Frieden sein. Und dass es Methoden gibt, dorthin zu kommen. Dass wir bestehen können im Alltag und dass diese Methoden letztlich gar nicht so schwierig sind. Man muss nur ein bisschen was an der Art, wie man lebt, verändern, bewusster werden, aus dem Unbewussten ins Bewusste kommen. Aus einer unbewussten Inkompetenz in eine unbewusste Kompetenz kommen. Und vielleicht noch.
Wie kann man das zum Beispiel machen? Also wirklich ein ganz konkretes Beispiel. Wie kann man sich bewusst werden?
Aus der Yoga-Philosophie gibt es, oder im Yoga-Sutra, gibt es diese Idee, das ist einmal Kriya-Yoga und einmal eben in dem Ashtanga, in dem achtgliedrigen Pfad. Kriya-Yoga ist das Handeln. Das ist so der Übungsweg, Kriya ist immer die Handlung und letztlich geht es darum, so seinen Lebensstil zu verändern, zu verbessern. Das ist so Self-Empowerment, würde ich sagen. Mach, tu etwas. Und eine Methode davon ist die Selbstbeobachtung, Selbstreflexion. Das Sanskrit-Wort dafür wäre Svadhyaya, aber es ist so dieses Ich beobachte mich selbst. Zum einen, um zu erkennen, was ist dieser friedliche Teil in mir, der in der Lage ist, gelassen zu sein, der in der Lage ist, verzeihen zu können, der in der Lage ist, unaufgeregt zu sein, der in der Lage ist, nur beobachten zu können. Und was ist dieser Teil in mir, der sich aufregt, der gerade mal kurz vorm Austicken ist, der aber auch lieben kann, der so emotional aktiv ist und es auch sein darf. Wie lerne ich über dieses Beobachten, lerne ich kennen oder lerne ich zu begreifen, in welchen Situationen ich wann wie reagiere, was vielleicht die Ursachen sind, was meine Prägungen sind, was meine Muster sind, was meine Glaubensmuster sind, warum ich denke, man müsste so handeln, was mir anerzogen wurde. Man lernt sich kennen darüber. Und über dieses Kennenlernen von sich selbst, seiner Muster, seiner Prägungen, kann man auch anfangen zu entscheiden, welche möchte ich denn behalten, welche tun mir gut, welche tun mir nicht gut. Welche darf ich verabschieden aus meinem Leben? Welche möchte ich behalten? Welche möchte ich verstärken? Und das ist eigentlich, finde ich, der schöne Weg daran. Und dass man auch niemanden braucht von außen, der dir sagt, das musst du jetzt so tun, sondern du beobachtest dich selber mit einer großen Neugier, großen Offenheit dir selbst gegenüber. Und Schritt für Schritt verändert sich was. Und über dieses Kennenlernen von sich selbst lernst du alle anderen kennen, weil wir ticken nicht so anders. Also,
ja, das ist immer das Schöne, ne? Das war für mich auch so mindblowing, als ich erkannt habe, das, was ich für absolut individuell halte, ja, mein reiches Gefühlsleben, die ganzen Gedanken und so, ne, das macht mich ja aus, weil das hat ja jeder. Also, insofern, ich finde ja immer dieses, du bist nicht besonders, aber einzigartig.
Ich finde immer, man sollte sich ernst nehmen, aber nicht so wichtig.
Ja. Ja.
Oder wichtig und nicht so ernst.
Also da bist du für mich auch ein total gutes Beispiel, weil ich finde, also was ich an dir so schätze, ist deine unglaubliche Tiefe, aber diese hemmungslose Albernheit, die wir ja zusammen auch immer sehr gerne ausleben, das ist halt eben, dass man auch, dass die Leichtigkeit halt eben auch da sein darf.
Und das ist ganz wichtig, denke ich.
Ich finde sogar, dass das auch das, also das, was ich jetzt so in den letzten Monaten oder Jahren, und ich finde, wir gehen da eigentlich fast oder nicht den gleichen Weg, aber wir gehen einen ähnlichen Weg. Ich finde, bei uns beiden hat sich so von der inneren Haltung und von dem Wahrnehmen der Welt so viel geändert. Bei dir sind es halt eben die Yoga-Sutren, die dich da durchführen. Und für mich ist es das Tantra. Aber wir beide haben eine große Liebe zu der manifestierenden Kraft einfach entdeckt. Und bei mir ist es Shakti und bei dir, und das haben wir eingangs schon erwähnt, Prakriti Power. Und ich habe das Gefühl, damit hat einfach nochmal eine neue Dimension Einzug gehalten in mein Leben. Und zwar in dem Sinne, dass die Welt auf einmal von Stereo, oder ich kenne mich mit technischen Begriffen nicht aus, aber ist auf jeden Fall super HD, 3D, geil, weiß ich nicht, alles, was man sich so vorstellen kann. So fühlt es sich halt eben gerade momentan an. Und ich glaube, bei dir ist das auch so. Mich würde noch einmal interessieren, wie der Weg dahin war, dass du die Welt als etwas so Buntes wahrgenommen hast und was du nochmal genau unter, vielleicht auch nochmal erklären könntest, was für dich Prakriti Power ist.
Okay, mit was haben wir anfangen? Mit Prakriti Power oder der
wie
Weg?
Wie du magst. Ich will vielleicht der Weg.
Ich habe den Weg dorthin,
vielleicht ist
genau.
Das ganz, ganz interessant, um dann zu dem Moment der Erkenntnis, die Welt ist auch so zu haben, weißt du? Mhm.
Also ich glaube, mein eigener Weg war schon lange so, vielleicht, ja, also das Yoga, als mich Yoga gefangen hat, das war schon, dass ich auf einmal sehr streng wurde, auch mit mir, in vielen Dingen so. Mhm. Das muss man so machen und das ist so, und dadurch auch durch dieses Strengwerden sehr viel Leichtigkeit verloren ging. Mhm. Vielleicht muss es auch erstmal so sein, dass man diesen Weg geht und erstmal, um etwas zu begreifen, um auch zu begreifen, dass es vielleicht auch irgendwann zu eng ist, dass man da ja auch wieder irgendwie viel Lebensfreude verliert, wenn man denkt, aber als Yogi muss man das tun, als Yogi muss man, darf man dieses nicht mehr machen, du darfst dieses nicht mehr essen, nicht mehr trinken, du musst dich so anziehen, du musst dich so benehmen, du musst immer in Licht und Liebe sein. Aber das bin ich ja nicht. Also ich bin nicht immer in Licht und Liebe.
Leider. Also ich schon.
Angeberin.
Not.
Bis Gott.
Ja. Ja, absolut nicht. Ich letztens geschrieben, Licht und Liebe am Arsch.
Ja.
Ja. Hab ich wirklich. Einfach lucky, go happy.
Na, stimmt auch. Und ich meine, das ist ja auch so ein irreführender Begriff, dieses Licht und Liebe. Und wo man uns vielleicht auch oft gar nicht, ich liebe nicht jeden. Mhm. Und ich habe auch nicht immer nur Licht.
Ja.
Ganz sicher nicht. Und das ist die Welt auch nicht. Die Welt ist nicht nur Liebe und die Welt ist auch nicht nur Licht. Du brauchst schon beides,
genau,
um auch das Licht wieder zu sehen und auch um das Licht schätzen zu können.
Ja.
Und du brauchst auch das andere, um Qualitäten in dir entwickeln zu können. Also denk, dieses Einseitige ist nicht gut. Und was ich immer so, also ich war von Anfang an, war ich fasziniert von diesem Yoga Sutra. Ich glaube, es liegt auch daran, dass wir das halt in der Ausbildung als erstes Thema hatten. Keine Ahnung, weil das ist ja so, dass diese in den Yoga-Ausbildungen, wir haben ja irgendwie so drei Schriften, wir haben die Hatha Yoga Pradipika, wir haben das Yoga Sutra, wir haben die Bhagavad Gita. Keine Ahnung, was wäre, wie würde die Yoga-Welt aussehen, wenn jetzt tantrische Schriften zuerst Einzug gehalten hätten. Wäre anders gewesen wahrscheinlich. Aber so haben wir, und wir bei uns in der Schule, wir hatten in der Ausbildungsschule, wir haben halt mit dem Yoga-Sutra viel gearbeitet. Und das fand ich schon faszinierend, was die Psyche erklärt. Das Yoga-Sutra ist ja weniger Philosophie als Psychologie. Es erklärt den Geist. Das ist keine Philosophie. Und was mich immer so ein bisschen dran gestört hat, war auch, aber, dass es eben so streng ist, so freudlos rüberkommt und so, muss die Welt ablehnen, weil die ganze Welt, das ganze Leben ist Leiden und das Leiden entsteht durch die Welt. Das ist irgendwie, du denkst, Welt ist blöd und du musst dich zurückziehen und nur noch Meditation weiß nicht, also ich fand's streng, aber spannend. Also und vor allem spannend, weil ich gedacht habe, ich glaube nicht, dass so ein alter Text, den es so lange gibt und so auf diese paar Sutren, das ist ja auch so spannend, dass das einfach fast kein Verb drin, einfach nur so kurze Wörter nebeneinander, das ist sowas, was ja eigentlich irgendwo so eine Strenge und auch zum Teil vielleicht auch eine Freudlosigkeit propagiert. Und das ist auch das, was ich von vielen höre, das Yoga Sutra ist unzugänglich und es ist so streng, dass das so lang hält als Methode auch oder als Text. Und dann hatte ich lustigerweise über Christopher Wallace, den wir beide kennen, über Tantric Yoga Now, gesehen, wie der mit Texten arbeitet, mit tantrischen Texten, die ja auch Sutren sind zum Teil, und dass es da Meditationsformen dazu gibt. und dass die irgendwie anders ausgelegt werden können und dass es Kommentare dazu gibt, was ich auch alles nicht wusste. Und dann habe ich auf die Suche gemacht nach Kommentaren oder wie könnte man sowas denn noch auslegen? Gab es Praktiken dazu oder wie haben die das denn angewendet? Das wissen wir ja alles. Wird ja nicht gelehrt. Es wird immer nur als Textkorpus irgendwo gelehrt und dann auch nur das erste und zweite Kapitel. Und das dritte wird gesagt, das ist gefährlich, weil da entstehen ja besondere Kräfte. Musst du aufpassen. Darfst du nicht haben als Yogi besondere Fähigkeiten. Und dann hatte ich darüber englische Texte gefunden, die es ganz anders auslegen als die Texte, die wir in Deutsch kennen vom Yoga Sutra. Auf einmal hast du mehr Erklärungen und dann hatte ich meinen neuen Lehrer, der mir auf einmal auch eine andere Sichtweise eröffnet hat. Und dann bin ich durchs dritte Kapitel gegangen, wo diese gefährlichen, besonderen Kräfte, die Siddhis, beschrieben werden, diese yogischen Superkräfte, und war hingerissen.
Was sind das für welche?
Letztlich, es ist gar nicht so dramatisch. Zum Teil schon. Das heißt dramatisch falsch, also nicht so besonders. Aber es geht los, letztlich geht's los, dass du anfängst, schon, dass, wenn man in dem achtgliedrigen Pfad schon anfängt, geht's ja schon los, dass du sagst, wenn du permanent friedlich bist, wirst du nur friedliche Menschen um dich herum haben. Wenn du immer die Wahrheit sagst, wird dein Wort großes Gewicht haben, dir wird geglaubt werden. Das sind alles Fähigkeiten, die man hat. Aber dann geht es auch darum, dass du einfach anfängst, weil das dritte Kapitel ist ein Eintauchen in die manifeste Welt, in ihre groben und in ihre ganz feinen Formen, dieses Begreifen davon. Und dann siehst du einfach diese vielen Möglichkeiten, die sie hat. Und wenn du es verstehst, sagen die, wenn du es wirklich verstehst, kannst du etwas verändern. Kannst du die Formen verändern? Kannst du groß werden? Kannst du ganz klein werden? Kannst du die Sprache von allen verstehen? Also irgendwie ganz tolle Sachen, die man sich zum Teil gut erklären kann. Es ist ein bewusster Werden von der Welt und dem Potenzial. Und das ist so für mich, als ich das dritte Kapitel gelesen habe und dachte, wie schade, dass das nie unterrichtet wird, weil es ist großartig. Es zeigt uns, was für ein Potenzial in dieser Welt steckt.
Und das ist auch das, was du mit Prakriti Power nimmst?
Das ist nämlich die Prakriti Power, diese Kraft, die sie hat, diese Fähigkeit zur Veränderung, zum Wandel, zum sich immer wieder neu zu formieren, sich neu zu zeigen, diese Möglichkeiten, die uns dadurch aber auch auf, also die auch in uns sind, wenn wir es richtig einsetzen und bewusst werden davon, wie diese Welt, also wie unglaublich mannigfaltig die ist und dass es nie vergehen wird, dass sie sich immer wieder zeigen wird. Und das ist so diese, es wird ja auch die Shakti genannt, die Shakti-Kraft, also darum Power. Und sie sagt, das Einzige, was Patanjali sagt, ist, das ist nicht das Ziel ist Freiheit, also dass man nicht mehr in diese Muster reinfällt, lehne ich ab und möchte ich unbedingt haben. Sondern wenn du sie hast, geh gut damit um, aber es ist per se nichts Schlechtes.
Genau wie im Tantra. Ja. Was würdest du sagen, Stefanie, ist deine Superpower, die du dadurch erlangt hast?
Durch das Yoga Sutra, meine Superpower. Was mir schwer ist, sowas selber zu sagen. Ich glaube, besseres Verstehen von mir selber und dadurch von anderen Menschen. Ein geduldiger werden. Also an dem Kleinwerden wie ein Atom arbeite ich noch. Und von einem Stern zum anderen fliegen durchs Universum, den arbeite ich auch noch. Und über Wasser gehen daran, das ist auch eine Superpower, lernt man auch im dritten Kapitel über Wasser
über
gehen.
Über Wasser gehen.
Ja, auch noch. Aber ich glaube so, als, wenn ich sage, als Superpower, was ich vorher nicht hatte, also wenn ich sage, was neu dazu kam durch diesen Yoga-Weg, gerade jetzt auch im Hinblick vielleicht auf der Familie, wesentlich verständnisvoller und ruhiger zu sein, geduldiger zu sein und sie auch nicht formen zu wollen, so dass sie so sein müssen, wie ich das möchte, sondern sie auch lassen zu können, ihren Weg gehen zu lassen, Vertrauen in sie zu haben, dass sie das schon machen werden.
Das ist so geil, dass du das sagst, weil das sind auch Dinge, die bei mir ganz neu hinzugekommen sind durch meinen Weg. Ne? Deshalb, empfinde ich immer wieder die großen Ähnlichkeiten bei uns. Stefanie, ich fand das super interessant und ich kann mir vorstellen, dass einige jetzt auch da sind und sagen, Prakriti Power, wir wollen mit dir vielleicht auch übers Wasser gehen, aber zunächst einmal würde mir das Verständnis vielleicht auch reichen.
Dann gehen wir übers Wasser, das ist dann für den fortgeschrittenen halt Kurs.
Richtig, genau. Muss ja auch immer noch mal Fortsetzung geben.
Ja, eben. Das ist ein Masterclass.
Ich arbeite dann auch nochmal dran, Tote zu erwecken. Ach Gott, da habe ich
jetzt Tote, genau,
von einem. Von ja, schau mal, das wäre was stimmt nicht. Ich habe letztens eine ganz gruselige Geschichte gehabt, aber das ist werde ich an einem anderen Zeitpunkt erzählen. Aber ich habe ein Ritual, von einem tantrischen Ritual gelesen für eine der 10 Mahavidyas. Ich glaube, es war für Bagalamukhi. Oder Matangi, ich bin mir nicht ganz sicher, aber da wird so detailliert auch beschrieben, wie was man tun soll, wenn die Leiche dann anfängt zu sprechen und so, und falls sie durchdreht, wo man die dann festnageln muss. Und so, man auch so, okay. Gott sei Dank habe ich nicht das Blut eines weiblichen Ochsens und noch die ganzen anderen Dinge da, die man da benötigt, um das durchzuführen.
Ja, also,
nein, aber Spaß beiseite. Wenn man mit ihr üben möchte, wo kann man das tun? Also gibt es jetzt demnächst wieder was zu den Yoga-Sutren?
Also im Moment läuft ja noch laufen die Sutra-Sessions, da kann man noch einsteigen, weil es auch Aufzeichnungen davon gibt. Mhm. Das ist jetzt bis zu den bayerischen Pfingstferien, bis zum 17. Mai ist das, mache ich jede Woche ein Sutra bzw. eine Sutra-Gruppe und gucke, in welchem Zusammenhang steht das, was kann man daran raus für sich aus für den Alltag mitnehmen, was kann es noch bedeuten, wie kann man anders drauf gucken als das gewohnte, strenge, mit ziehen uns von der Welt zurück, sondern auch was, wie inspiriert es uns. Und sind insgesamt 6 Termine, kann man noch sich anmelden, geht über die Homepage bei mir, www.achtsam-yoga.de. Und dann nach dem Pfingstferien wollte ich wieder die Yoga Sutra Love machen, das erste und zweite Kapitel vom Yoga Sutra.
Gibt es noch mal was zum dritten Kapitel?
Ja, das kommt danach. Dann.
Sehr schön. Ja. Also ich verlinke das alles auch noch mal in die Shownotes und freue mich auf den Weg, den wir da zusammen weitergehen werden.
Ja, das freut mich auch immer wieder, Sandra. Vor allem, wenn man dann feststellt, haben Tantra und das klassische Yoga manchmal unterschiedliche Ansätze. Das heißt, das eine ist dualistisch, das andere nicht. Aber viele Dinge,
immer wieder einen gemeinsamen Nenner.
Ja, und dass da eine doch mehr Gemeinsamkeit ist als das Trennende. Und dass man sich das auch angucken darf.
Ja, und letztendlich, ganz ehrlich, ist es kacken egal, welchen Weg wir gehen.
Völlig. Das ist völlig egal.
Ja. Wenn es dahin führt, dass wir gelassener werden und verständnisvoller und diese tiefe Zufriedenheit, die man dann fühlt und so ein ganz feines Glück, das in so vielen Situationen
genau, da so ein ist. Feines Glück, das stimmt.
Für mehr kann man sich gar nicht wünschen.
Ja, und auch so, genau. Und das ist vielleicht auch noch so eine Erkenntnis, die ich hatte, jetzt auch vor allem auch nach diesem dritten Kapitel über die Welt. Die will gesehen werden, die will uns inspirieren. Das ist nichts, was uns ablehnen, was wir ablehnen müssen, sondern sie inspiriert uns. Und das ist so. Und manchmal denke ich mir auch, also klassisch ist, wo du sagst, du steigst jetzt aus diesem Kreislauf aus Tod und Wiedergeburt, weil das ganze Leben Leiden ist. Und ich denke mir, wenn ich mir die Welt angucke, nee, ich möchte eigentlich wiederkommen.
Ja.
Jeder Sonnenuntergang, wo ich denke, oh, das möchte ich aber nochmal sehen. Das sind so viele berührende Momente. Und dann denke ich mir,
es gibt so viel Schönheit.
Ja, es gibt so viel Schönheit.
Im Leben und auf dieser Welt und auf dass wir die Welt umarmen.
Ja.
Danke für das Gespräch, Steffi.
Danke.
Stefanie, sorry.
Danke.
Ich weiß nicht, wo das jetzt herkam.
Reden wir dann in Katzbrühe wieder drüber.
Reden wir in Katzbrühe drüber. Ja. Dankeschön.
Danke dir.
Das war eine neue Folge von House of Grace. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und falls das der Fall gewesen ist, freue ich mich sehr, wenn du zum Beispiel auf Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen würdest. Und vielleicht hast du ja auch Lust, House of Grace zu folgen. Das kannst du zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder dieser tun. Mich persönlich, Sandra von Zorbjenski, findest du auf Instagram. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Und ich freue mich riesig über Feedback, Kommentare, Anregungen, auch per E-Mail an podcast@house-of-grace.de. Alles Liebe, eure Sandra.